Hallo und herzlich willkommen zu Tauchtalk, der Podcast, bei dem es rund ums Tauchen geht. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und ich freue mich riesig, heute nochmal Bettina Maat bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Ihr habt sie letzte Woche schon gehört, sie ist unsere Meerjungfrau und es haben uns so viele Nachrichten erreicht, dass wir gesagt haben, wir müssen nochmal eine Folge dazu machen, um diese Fragen zu beantworten. Wir verraten aber jetzt erstmal noch nichts. Ich sage erstmal herzlich willkommen, liebe Bettina. Schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Caroline, und danke für die neue Einladung.
Ich fand unsere Folge letzte Woche super, super, super schön. Und ich glaube, du hast wirklich so ein bisschen einen Kindheitstraum nochmal wecken lassen von unseren Zuhörern, weil das wirklich ein Thema ist, was vielleicht viele, ich sag mal, begraben haben und jetzt irgendwie wieder ans Tageslicht oder an die Wasseroberfläche gekommen ist. Und deswegen würde ich sagen, wir steigen einfach mal direkt ein. Und zwar, was mich interessiert ist, was verändert sich in deinem Kopf oder in deinem Körper auch in dem Moment, wo du abtauchst?
In meinem Kopf speziell muss ich sagen, für mich ist Abtauchen, ob das jetzt mit Monoflosse ist, ob das als Meermaid ist oder mit Pressluftflasche oder sonst irgendwie absolute Entspannung. Also für mich ist es den Kopf freikriegen, also ohne Lärm, ohne Chaos und einfach tiefste und pure Entspannung. Also ich kann das auch niemanden, der das nicht mal ausprobiert hat, so beschreiben in dem Sinn. Ich glaube, wenn man jetzt ganz tief meditiert und Yoga macht, dann kann man natürlich auch sehr gut entspannen und für mich ist das einfach absolute Ruhe. Also es gibt nichts Schöneres für mich.
Wir sind hier ja natürlich auch so ein bisschen im Apnoe-Tauchen unterwegs. Würdest du sagen, dass sich mit dem Meer-Mermaiding, mit dem Meerjungfrau-Tauchen, sich da auch so ein bisschen was im Hinblick auf das Tauchen an sich verändert hat, vor allem in Bezug auch auf die Natur? Weil du bist ja nicht in vollem Equipment, ne, mit Geräten und Sauerstoffflasche und so weiter, sondern du bist ja mit deiner Flosse so wie Gott dich geschaffen hat, sozusagen unter Wasser.
Also es ist natürlich anders als Apnoetauchen. Beim Apnoetauchen meistens geht man ja entweder auf seine Zeit zu steigern, also geht es meistens darum, wie lange kann ich unter Wasser bleiben oder eben um Technik oder wie tief kann ich ins Wasser gehen. Und die Ausrüstung ist natürlich, wie du schon sagst, ganz, ganz eine andere. Und beim Meermaiding ist es halt wirklich so, dass es auf Eleganz geht, auf das Magische, einfach auf dieses Zauberhafte, wie bewegen sich oder wie würde man sich bewegen, wenn man ein Fisch wäre oder eben wenn man sich so wie ich als Fisch fühlt, dann ist das ja ganz einfach und dann sieht das gleich ganz anders aus. Aber das kann man natürlich alles lernen und trainieren. Genauso wie Apnoe kann man einfach, egal welchen Alters, glaube ich, damit anfangen. Das ist ein Training wie Fahrradfahren lernen, wie Skifahren lernen. Das ist einfach, wenn man das möchte, dann kann man das ganz einfach beginnen und dann schauen, wie weit kann ich gehen.
Und im Blick zur Natur hin, hat sich da irgendwie was für dich verändert, seitdem du das machst?
Auf jeden Fall. Also die Natur spielt für mich natürlich eine sehr große Rolle. Man hat ja ganz viele Erlebnisse und man bekommt ja auch ganz viel mit durch das Tauchen, wie sehr sich die Meere verändern oder generell alle Gewässer, nicht nur die Meere. Es wird immer weniger Fisch, es wird immer mehr Müll. Es wird auch von Beddi, wo ich ja meine Zertifizierungen gemacht habe, immer wieder Publicity gemacht und immer wieder darauf hingewiesen. Es gibt ja speziell sogar Kurse. Es wird auch bei den Mermaids ganz viel Wert darauf gelegt, auch in den Kursen, dass man immer wieder darauf eingeht, dass die Menschen auf die Meere aufpassen sollen. Man ist ja auch schon sowas wie eine Botschafterin.
Ja,
Genau.
hundertprozentig. Wir haben auch viele Fragen tatsächlich zur Technik bekommen, also vom Mermaiding. Und ich habe mir das schön aufgeschrieben hier, was ich eine schöne Frage fand, war, was findest du ist der größte Unterschied zwischen Apnoe-Tauchen und dem Mermaid-Tauchen?
Der größte Unterschied ist eben, wie gesagt, dass man einfach beim Apnoetauchen viel mehr auf Technik geht und nicht so sehr auf Ästhetik. Also es geht wirklich darum, wie lange kann ich unter Wasser bleiben oder wie weit kann ich im Wasser schwimmen, ohne zu atmen. und zwar mit einem Atemzug. Und es wird natürlich ganz viel auch mit Entspannung gearbeitet, mit Trainings, dass das immer länger dauern kann und dass man immer länger im Wasser bleiben kann. Und beim Mermaiding ist es wirklich so, dass es auch darum geht, wie lange kann ich das machen. Aber man muss natürlich dadurch, dass es auch dann ganz toll ausschauen soll, hat man vielleicht viel weniger Kapazitäten in dem Hin in der Hinsicht, sondern man fokussiert sich wirklich auf das Ästhetische.
Da kam auch eine ganz spannende Rückmeldung, das war zwar keine Frage, aber auch sowas, dass man da ja wahrscheinlich auch sein Körpergefühl, also dass man ein ganz anderes Körpergefühl hat, weil man das ja dann irgendwie unterbewusst auch viel mehr trainieren muss, ne? Um eben gerade dieses, ich sag mal, schöne, grazile, dieses Weiche irgendwie hinzubekommen in der Ästhetik.
Ja, das stimmt schon so. Und das kann man aber dann auch ganz gut immer wieder, wenn man selber dann im Wasser ist, merkt man ja schon einen Unterschied, schon wenn man diese Flosse trägt. Es fühlt sich schon ganz neu an und man fühlt sich schon
Ja.
ganz anders, als wenn man jetzt kein Kostüm anhat. Ich glaube, das ist bei jedem Kostüm irgendwie so. Wenn man an Karneval oder Fasching ein Kostüm anträgt, dann fühlt man sich da ganz schnell in die Rolle rein.
Genau.
Genauso ist es beim Mermaiding.
Entweder man fühlt sich direkt wie Superman oder wie eine Prinzessin, ne, mit einer Krone auf, man kennt das ja.
Genau.
Was ich zum Beispiel auch noch interessant fand, du hast ja in der ersten Folge zum Beispiel auch schon davon gesprochen. Für diejenigen, die die erste Folge noch nicht gehört haben, übrigens, hört euch gerne als erstes die erste Folge an und kommt dann gerne wieder zurück. Da hast du so ein bisschen beschrieben, dass viele, ich sag mal, Eltern einfach im Internet so eine Flosse bestellen und das den Kindern zum Beispiel schenken und die dann so ins Wasser springen lassen und dass das eigentlich ein fataler Fehler ist, weil damit ja auch Risiken einhergehen, wenn man diese Technik vor allem noch nicht beherrscht. Und da sind wir dann so ein bisschen drauf eingegangen. Also falls euch das interessiert, wie gesagt, hört euch gerne die erste Folge an. Was würdest du denn jetzt wirklich auch auf diesen kompletten Hinblick sagen? Was wird als Anfänger oft komplett unterschätzt beim Mermaiding?
Es wird natürlich schnell unterschätzt, dass einem irgendwann die Puste ausgeht. Und man muss natürlich die Möglichkeit haben, sich hinzustellen oder eben ganz schnell diese Flosse ausziehen zu können, wenn man sich eben nicht hinstellen kann. Das lernt man dann eben auch in den Mermaid-Kursen. Und es ist natürlich ganz wichtig für Eltern, ich muss das auch immer wieder betonen, dass man sie niemals alleine mit einer Monoflosse ins Wasser gehen lässt. Also das Allerwichtigste ist, dass sie sich immer ganz schnell festhalten können. Und dass die Kinder die Sicherheit haben, da ist jemand da und an dem kann ich mich einfach festhalten.
Okay, alles klar. Also vor allem so diese Anstrengung, wie du gerade so schön gesagt hast, und eben, dass man schnell die Flosse ausziehen kann, diese Technik eigentlich dann dahinter, ja.
Genau, ja, unbedingt. Also es ist halt einfach wichtig, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich eben festzuhalten oder die Flosse auszuziehen, dass die Eltern oder eben ein Lehrer in der Nähe ist, der das denen dann auch richtig zeigen kann und dass da einfach keine Unfälle passieren. Man kann es halt im Vorhinein vermeiden. Es gibt eben verschiedene Flossen, es ist ja nicht jede gleich schnell an oder auszuziehen, genau, besonders mit diesen Überzügen eben. Und ich glaube schon, wenn man eine kauft, dann hat man ja eigentlich immer die gleiche und dann hat man irgendwann schon ganz schnell eine Routine drin.
Ja, total. Im Hinblick jetzt gerade auch darauf, hast du in deinen Kursen, egal ob das jetzt Kinder sind oder Erwachsene, auch schon Menschen gehabt, die oder Teilnehmer gehabt, die Angst hatten davor? Oder ja, doch Angst, würde ich jetzt mal beschreiben.
Man merkt manchmal natürlich schon, dass jemand unsicher ist. Dann natürlich dieses Gefühl, wenn sie dann die Monoflosse anziehen, dieses Gefühl dann, wenn man effektiv im Wasser ist und wie komme ich da jetzt weiter oder was mache ich da jetzt, wenn ich aufstehen will oder wenn es mir eben dann zu hart oder zu schwierig wird. Das merkt man schon. Jetzt wirklich Angst hatte ich noch niemanden, weil sich wirklich eigentlich immer Menschen melden, die das ja unbedingt mal ausprobieren wollten. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich fast nur schöne Erlebnisse. Es ist eigentlich noch nie irgendwie jemand dabei gewesen, der gesagt hat, oh nein, das ist jetzt gar nichts für mich, sondern eigentlich waren immer alle begeistert und freuen sich sehr darauf, dass sie diese Erfahrung einfach mal sammeln dürfen oder machen dürfen und die meisten machen dann eben auch weiter.
Ja, spannend. Das ist auf jeden Fall super, super, super spannend. Ist es für dich, wenn du selbst Meerjungfrau tauchen, Mermaiding machst, praktizierst, was auch immer, ist es für dich eher eine Herausforderung, dass du sagst, so, ich sehe das jetzt extrem aus dem sportlichen Aspekt heraus, oder ist es eher für dich mehr Meditation?
Für mich persönlich ist es, also ich liebe es, jetzt ich liebe, was ich mache, absolut. Also ich
Ja.
freue mich daran, sehr anderen Menschen zu zeigen oder besonders eben dann die Kinderaugen zu sehen, wie sie sich freuen und wie sie strahlen. Und ich betone dann auch immer wieder eben, es ist eine Art der Entspannung. Also man kann so gut abschalten, besonders beim Abtauchen. Es ist einfach ein wunderbares Erlebnis und es hat sich für mich noch nie nach Stress angefühlt oder irgendwie, als wäre das jetzt nur ein Job oder eine Arbeit. Das ist einfach, glaube ich, wirklich meine Berufung und es hat eigentlich mein Leben lang darauf hingearbeitet. Und ich glaube auch die meisten Menschen, die das von sich aus sich wünschen oder probieren, die haben die gleichen Passionen oder die gleichen Erfahrungen gemacht. Und ich sage auch immer zu allen Menschen, die noch so gar nie im Meer waren oder eben noch nie tauchen in einem See waren oder diese Tiefe eben mal gespürt haben, sage ich dann auch immer ganz oft, ich glaube, man sollte schon mal abgetaucht sein, um gelebt zu haben. Es ist für mich etwas ganz Wichtiges, so wie auf einen hohen Gipfel zu steigen, zu sagen, okay, dieses Gefühl, das wollte ich unbedingt mal erleben oder ganz genau mit anderen Sachen oder eben andere fahren ganz schnell Motorrad. Das ist immer das Gleiche, glaube ich. Da hat jeder so sein eigenes Ding.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was würdest du sagen, ist dein schönstes Mermaiding-Erlebnis gewesen unter und über Wasser? Vielleicht magst du
Mein
uns einmal so ein bisschen in eine Situation mit reinnehmen und so ein bisschen davon erzählen.
Also mein schönstes Erlebnis im Wasser war bestimmt, es gibt so viele, dass es schon ganz schwierig ist, da jetzt auf eine einfache Antwort zu kriegen. Aber es ein Erlebnis, wo ich wirklich hatte, das war in Western Australia. Da war ich mit einer kleinen Gruppe von 10 Leuten. Damals war das noch gar nicht so massentouristisch wie jetzt heute. Es ist schon einige Jährchen her. Da waren wir auf einem Boot mit 10 Leuten circa und sind zu einem Whale-Watching gefahren, dieses Walhaie tauchen. Und es gab dann auch, es hätte dann auch Manatis gegeben, nicht Manatis, Mantas gegeben oder eben viele andere Fische und eben man durfte auch schnorcheln gehen. Und für mich war das eigentlich so, ich will das jetzt unbedingt mal machen, weil ich damals schon wusste, die Fische werden immer weniger. Ein Walhai zu sehen, die Chancen sind in den nächsten Jahrzehnten immer geringer, wenn es überhaupt noch mal welche geben wird. Und ich will das jetzt einfach machen. Bin dann da rausgefahren und wir waren auch das einzige Boot. Und irgendwann hat dann ein Spotter, da ist extra jemand, der springt voraus ins Wasser, nehme ich dann mit rein und ich war so eher im hinteren Teil. Ich musste das erst jetzt mal in dieses Blau, in dieses absolut tiefe Blau reinspringen, wo nichts unter dir ist, nichts, kein Grund. Dieses Gefühl, ich springe da jetzt rein. In Australien, wo es ja die giftigsten Tiere der Welt gibt und die größten Haie und da hat man schon dieses komische Gefühl im Bauch. Und dann springt man da rein, hält sich da an diesem Seil fest und dann plötzlich, wie aus dem Nichts, kam unter uns in diesem tiefen Blau ein riesen Walhai angeschwommen. Es sah fast aus, als würde da ein U-Boot vorbeifahren. Also es war so ein magischer Moment. Ich
Wahnsinn.
war so fasziniert. Ich konnte fast, ich weiß gar nicht, ob ich noch geatmet habe. Hab dann nur so hingeschaut und die anderen sind alle diesem Walhai hinterher geschwommen und ich war fast in Schockstarre, weil ich einfach nicht wusste, wow, also ist unglaublich, dieses Gefühl kann man nicht beschreiben und dann hat er sich umgedreht und schwamm genau in meine Richtung, hat sich vor mir abgedreht und mir mit seinem Riesenauge hat er mich angesehen, als wollte mir was sagen und ist dann ganz schnell wieder weggeschwommen. Also ich war, wir durften ja nicht zu nahe ran, also die
Ja.
Australier sind ja sehr, sehr streng, um was das alles angeht. Und ich war halt einfach, also ich war baff, als ich dieses Erlebnis werde ich mein Leben lang nie vergessen. Also dieser magische Moment, wo der mich angesehen hat, also wollte er sagen, hey, du schwimmst zu langsam oder was machst du denn hier oder fast so, als würde man Familie treffen. Also es war schon wow. Also kann ich nur weiter empfehlen. Also solche Momente.
Das bringt einen ja, glaube ich, auch. Egal, ob das jetzt Mermaiding ist oder normales Tauchen, so krass wieder nah zur Natur zurück, habe ich so das Gefühl, ne?
Genau, ja. Und man findet eine ganz andere Verbindung, genau durch solche Erlebnisse. Auch zum Beispiel Quallen. Die meisten Menschen haben Angst vor Quallen oder oder töten sie sogar, wenn sie eine sehen. Und ich, wenn es jetzt nicht eine hochgiftige ist und ich die Möglichkeit habe, die wieder ins Wasser zu bringen, werde ich die immer wieder reintragen. Es gibt ja so viele nicht giftige Quallen. Hatte ich in Kroatien ein Erlebnis, wo ein riesen Spiegeleiquallenteppich war. Und wenn man das von unten nach oben in dieses Blaue, es war so extrem klare Sicht gesehen hat, das war, als wäre man auf einem anderen Planeten, also so ein magischer Moment. Und seit diesem Tag liebe ich Quallen überaus. Also nichts bewegt sich im Wasser, finde ich so elegant wie eine
Ja,
Qualle.
total, total. Wahnsinn. Gab es vielleicht auch noch so einen Moment, der deinen Blick auf unsere Meere komplett verändert hat oder so ein Erlebnis?
Ja, da gab es einige Momente. Also das Schlimmste war, als ich einen Delfin gesehen habe, der wirklich alleine war. Also es gibt ja Delfine, die ausgestoßen werden auch von ihren Gruppen. Und der hatte wirklich ganz, ganz viele Narben.
Oh wow.
Der hat die Nähe damals zu uns gesucht und ist hergeschwommen auch und hat uns so ganz nah demonstriert. Ich fand es schon fast so, als wollte er uns das zeigen. Also der ganze Körper von diesem Delfin war voller Narben, also man hat gesehen, es waren Schrauben oder keine Ahnung was alles. Also es war schon so ein Moment, wo ich dann am liebsten weinen möchte und sagen muss, es ist einfach unmöglich traurig, dass wir Menschen so viel kaputt machen und so wenig Rücksicht nehmen. Und am liebsten möchte ich das immer allen erzählen und zeigen. Und es ist halt schwierig, jemanden, der das nicht selbst erlebt oder mitbekommt, dann auch dahin zu bringen und zu sagen, du hör mal, pass auf, ich glaube, es wäre besser, es wäre jetzt weniger Verkehr auf dem Meer oder es wäre mehr Rücksicht genommen auf andere Lebewesen. Es ist nicht ganz einfach.
Ja, total. Auf jeden Fall. Ist auch spannend, dass du das nochmal ansprichst, weil ich glaube, dass dass uns das immer wieder bewusst werden muss und dass wir sowas immer wieder uns vor Augen führen müssen, weißt du?
Ja, das stimmt.
Du hast ja vorher gesagt, dass aus deiner Sicht Mermaids auch so eine Art Botschafter sind für unsere Meere. Magst du das mal so ein bisschen, da noch mal so ein bisschen reingehen in das Thema?
Das wird uns ja, wenn man die Ausbildung zum Mermaid Instructor macht oder Instruktorin, dann wird das einem schon bei Betty so mitgebracht. Muss man mit unterrichten. Und ich finde das eben ganz, ganz toll, dass das auch wirklich immer wieder mit formuliert wird. Ich sage dann immer zu den Kindern auch, wenn ihr ins Meer geht oder wenn ihr am See spazieren geht, dann passt immer gut auf. Wenn ihr da Müll findet, dann nehmt es einfach mit raus, werft es in eine Mülltonne. Wir müssen aufpassen, dass da nicht zu viel Plastik rumschwimmt oder ganz besonders eben auch verwechseln ja Fische manchmal Plastik mit Futter oder Schildkröten. Das beste Beispiel, sage ich dann immer, ist diese Werbung. Da gab es mal ein Plakat, das kennen vielleicht viele, wo eine Plastiktüte im Meer schwimmt und die Schildkröte denkt, das ist eine Qualle und frisst diese Mülltüte dann vielleicht und wird es dann halt nicht überleben. Oder eben auch, finde ich schon mal gut, dass Gesetze gemacht werden, dass die Plastikstöpsel an den Flaschen nicht mehr einfach runterfallen, weil halt echt extrem viele Plastikstöpsel im Meer oder im Wasser rumschwimmen, nicht nur im Meer. Und alles, was irgendwo in einem Fluss ist oder in einem See, das kommt schlussendlich ins Meer. Jeder Wassertropfen, der irgendwo regnet oder irgendwo ist, der kommt schlussendlich wieder ins Meer. Es kommt immer wieder zurück. Und umso mehr wir auf die Natur aufpassen, und die Kinder verstehen das meistens ganz schnell, also für die ist das ja auch schon in Kindergärten und Schulen meistens ein Thema. Aber ich finde es schon sehr wichtig, dass es immer wieder betont wird und auch mit Geschichten erzählt wird, dass sie das einfach besser verstehen lernen.
Macht ihr das dann bei euren Kursen dann auch so, dass ihr da wirklich auch noch mal drauf eingeht, gerade auf so Umweltgeschichten?
Ja, also ein kurzes Thema ist es immer, auf jeden Fall. Also ich lege da sehr großen Wert drauf, dass das erwähnt wird, dass wir aufpassen, dass wir auch Botschafter der Meere sind und dass die sich alle ganz fest bemühen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass da auch alle Menschen, die da jetzt zuhören, sich das mal wünschen oder sich bemühen, da mitzuhelfen.
Betty, zum Ende der Folge hin, was würdest du denn unseren Zuhörern gerne noch mitgeben wollen, wenn sie jetzt gerade diese Folge hören? Was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir schon sehr wünschen, dass alle ganz fest Rücksicht nehmen auf unsere Umwelt, dass sie auch darauf achten, Einwegplastik zu vermeiden, dass sie den Kindern auch vorleben, dass man den Müll mitnimmt, dass man anstatt Muscheln vielleicht Müll einsammeln sollte und dass man das dann in einen Mülleimer bringt oder richtig entsorgt. Was auch ganz wichtig ist, ist zum Beispiel Sonnencreme. Es gibt rifffreundliche Sonnencremes, die auch immer bekannter werden zum Glück, die auch eben, es gibt ja viele Sonnencremes, die sind ganz schlecht für die Gewässer. Und eine rifffreundliche Sonnencreme ist natürlich ganz gut für die Fische auch.
Ah,
Das würde ich
spannend,
mir
das wusste ich
vorhin
gar nicht.
vorstellen.
Okay, Wahnsinn, Wahnsinn. Und in Bezug auf Mermaiding, was würdest du gerne noch zum Ende der Folge mitgeben?
Mermaiding ist etwas, das solltet ihr einfach alle ausprobieren, ob das Männer sind oder Frauen oder Kinder oder vielleicht sogar ein bisschen gehandicapt. Im Wasser fühlt man sich immer schwerelos. Ich finde, wenn euch das interessiert, dann müsst ihr das unbedingt mal machen und ausprobieren. Es ist einfach eine ganz andere Welt und eine ganz faszinierende Sportart.
Und für all diejenigen, die jetzt sagen, okay, Wahnsinn, die erste Folge war schon interessant, die zweite auch, und ich bin jetzt angefixt und ich möchte unbedingt Mermaiding ausprobieren, dann haben wir jetzt was für euch. Und zwar natürlich haben wir wie immer alles in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr einfach mal gerne reinschauen und auch mal gucken, wo Betty das Ganze vielleicht macht, falls ihr dort in der Nähe seid. Und falls ihr die Folge gerade auf YouTube streamt, natürlich auch hier in der Infobox, dann seid ihr mit einem Klick direkt dort und könnt einfach mal vorbeigehen und das mal ausprobieren. Und ich glaube, wir haben heute so ein bisschen und letzte Woche auch schon einen Kindertraum wecken können. Und ich freue mich, wenn ihr das Ganze ausprobiert und uns auch Fotos schickt, logischerweise. Also macht das sehr, sehr, sehr gerne mal. Und ich sage Betty, herzlichen Dank für deine Tipps, für deine Zeit und für dieses tolle Erlebnis Mermaiding hier im Podcast.
Ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Caroline, und ich freue mich auf euch.